Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dienstag, 29. September, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Bayer Lorzer weg. Warum und was nun, Mainz 05?
Nach der ersten medaillenlosen WM seit 1990, wie steht es um den deutschen Radsport mit Blick auf Olympia?
Und natürlich fragen wir uns heute am 227. Jahrestag der ersten Erwähnung des Tennissports in einem englischen Sportmagazin, was steht heute bei den French Open an?
Außerdem füllen wir unserem Geburtstagskind des Tages die Studio-Badewanne mit Eis und erinnern an Bernhard Langers schwärzeste Stunde.
Aber bevor wir mit diesen Themen einsteigen, beziehen wir wieder Stellung zur Frage des Tages. Zwei Stühle, zwei Meinungen, je 40 Sekunden Zeit. In den USA fliegt wieder das Ei. Die NFL, die ist ja jetzt schon in ihrer vierten Spielwoche. Drei sind schon rum. Mit hierzulande durchaus guten Quoten. Rund eine 500.000 schauen da regelmäßig zu später Stunde zu. Football, ja, wer schaut sowas und warum macht man sowas eigentlich überhaupt? Ich kann es vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, aber du kannst es mir bestimmt erklären.
Das werde ich dir sehr gerne erklären. Ich schaue und zwar sehr gerne. Ich hatte schon immer eine Affinität zu US-Sport, wurde in den 80er Jahren beim Fernsehen da ja schon infiziert bei den meisten Serien, die kamen aus den USA und da war US-Sport immer ein Thema. Als Kind war ich in Hanau bei den Hawks, übrigens im heutigen Rudi-Völler-Stadion. Das war damals ganz neu und jetzt erlebt Football ein Comeback in den letzten Jahren. Der letzte Super Bowl erlangte einen Marktanteil von 52%. Warum ist das so? Es ist doch alles so kompliziert. Ja, aber macht ja nichts. Wenn man es erstmal kapiert hat, dann ist es unfassbar spannend, taktisch unfassbar faszinierend. Der Quarterback, der Spielmacher, hat in seinem Gamebook rund 1000 Spielzüge. Also das ist taktisch ein Höchstleistungssport und trotz der Härte ist es eigentlich ein sehr, sehr fairer Sport. Deshalb gucke ich das.
Ja, und ich verstehe es irgendwie nicht. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Ich kann mit American Football eigentlich so überhaupt nichts anfangen, obwohl ich es oft versucht habe. Das kann man mir echt nicht vorwerfen, dass ich nicht versucht hätte, da einen Zugang zu finden. Videospiele gespielt, ich habe es im Fernsehen geguckt, bin da meist aber bei eingepennt. Und auch als Journalist habe ich es im Stadion versucht, bei den Hamburg Sea Devils, damals in der NFL Europe. Okay, das ist jetzt nicht das höchste Level, aber da hat es mir auch schon irgendwie keinen Spaß gemacht. Und ich habe mir im Sportplatz-Podcast hier auf meinsportpodcast.de sogar mal die Faszination vom deutschen Journalisten Jürgen Kalb, der in den USA seit 30 Jahren lebt, erklären lassen, aber es hat mich nicht bekehrt, es hat mir nichts gebracht. Denn ein Spiel, das nach wenigen Sekunden regelmäßig unterbrochen wird, bei dem häufiger die Kommentatoren im Studio im Bild sind als das Stadion, übt auf mich keinen Reiz aus. Und Super Bowl-Partys, wo es gar nicht ums Spiel geht, sondern nur ums Saufen, brauche ich auch nicht. Ich kann mich auch ohne Sport betrinken.
Jetzt ist noch die Frage, was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten ein und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir dann diese Nachrichten auch zuordnen können. Danke.
Macht mit und lasst uns nicht so im Regen stehen wie die Spieler von Mainz 05, ihren mittlerweile ehemaligen Trainer Achim Bayerlotzer.
Stand jetzt aktuell.
Es sind zwar erst zwei Bundesliga-Spieltage der neuen Saison absolviert, aber zwei Trainer sind schon gefeuert worden. David Wagner auf Schalke hatte ja den Anfang gemacht machen müssen. Gestern wurde dann auch Achim Bayerlorzer in Mainz entlassen. Nach zwei Spielen, zwei Niederlagen, 7 Gegentoren und vor allen Dingen dem ganzen Ärger um Adam Soloy mit der Mannschaft. Wir fragen mal nach, was bei Mainz 05 nun passieren muss, bei Jan Budde vom Die Hinterhofsänger Fußballtalk, dem Podcast über Mainz 05. Jan, woran ist Bayerlorzer aus eurer Sicht letztlich bei Mainz 05 gescheitert?
Achim Bayerlorzer ist an der Kommunikation und an der Entwicklung einer eigenen Spielidee gescheitert. Zur Kommunikation muss man sagen, das kann man ihm nicht alleine ankreiden. Da muss auch der Verein Mainz 05 an sich arbeiten, denn das betrifft nicht nur die Kommunikation intern, sondern eben auch um den Verein herum. Die Kommunikation auch mit den Fans, auch mit den Medien. Und ein so ein Beispiel, was da nicht gut gelaufen ist, ist zum Beispiel das Thema Gehaltsverzicht oder doch Stundung. Und solche Sachen bauen sich dann auf und kumulieren schließlich in einer Eskalationsstufe, hat Ruven Schröder es genannt, wie mit Adam Szolai jetzt. Adam Szolai ist nicht der Grund, warum Achim Bayerlorzer beispielsweise gescheitert ist. Er ist letztendlich nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und da ist Punkt 2, glaube ich, sehr viel entscheidender. Achim Bayerlorzer ist an der Entwicklung einer eigenen Spielidee gescheitert. Und hier muss man sich einfach vor Augen führen, dass Mainz 05 einen der jüngsten Kader in der Bundesliga hat. Und diese Spieler, diese jungen Spieler, brauchen Anleitung. Und da hatte bereits Daniel Brosinski am Ende der letzten Saison nach dem Unionsspiel in einer Mannschaftssitzung zu verstehen gegeben, dass die Mannschaft mehr taktische Lösungen braucht. Jetzt kann man noch sagen, okay, er wollte zuerst einmal die Defensive stabilisieren, bevor es dann an das Spiel mit Ball geht, offensive Lösungen schaffen und Spielaufbau. Aber hier konnte man eventuell, so haben wir es zumindest verstanden, auch wenn wir es nicht zu hoch hängen wollen, weil auch Robin Zentner ein herausragender Torhüter ist, die Leihe von Florian Müller zum SC Freiburg war dahingehend schon mal ein Zeichen, dass man nicht mit dem Ball sich verbessern wollte. Dass man nicht hier Wert auf die Integration des Torhüters und damit den Spielaufbau beispielsweise gelegt hat. Und darüber hinaus hat Achim es halt dann nicht geschafft, der Mannschaft eine Idee zu vermitteln. Und das brauchen diese jungen Spieler einfach, um dann eine Perspektive zu haben, um auch ihr eigenes Potenzial abrufen zu können. Und wenn diese jungen Spieler das nicht haben, entsteht erstens Unruhe und zweitens wollen sie dann natürlich wechseln. Ein Beispiel dafür ist die Wechselgerüchte um Riedle Baku. Hieran ist Achim also ganz klar gescheitert. Zum einen an der Kommunikation und zum anderen an der Vermittlung einer konsistenten Spielidee, die dann, und das ist bei Mainz 05 wichtiger vielleicht noch als bei vielen anderen Vereinen, die von ganz oben vorgegeben wird und runter bis in die Bambinis verfolgt wird. Das ist einfach das Erbe, das man hier antritt mit Wolfgang Frank, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, aber auch Martin Schmidt und Sandro Schwarz und auch ein Kasper Hjulmand. Alles Leute, die probiert haben, die Mannschaft irgendwo weiterzuentwickeln, vor allen Dingen im Ballbesitz weiterzuentwickeln. Und hier ist gar keine Entwicklung mehr zu sehen gewesen. Und das ist der Grund, warum Achim dann gescheitert ist.
Sind dir jetzt mit der Trennung alle Probleme vom Tisch und woran krankt es wirklich beim Mainz 05?
Naja, ich habe es gerade schon mal angedeutet. Das Thema Kommunikation bleibt. Und es war auch schon vor Achim Bayerlorzer präsent. Es war schon in Zeiten von Sandro Schwarz präsent. Hier ist ganz deutlich, dass sich der Verein diesbezüglich verbessern muss. Es ist kein neues Problem. Aber wie gesagt, es betrifft halt eben nicht nur die interne Kommunikation, sondern eben auch die externe Kommunikation, die ein Resultat ersterer ist. Das heißt, es scheint immer noch ein Problem zu sein oder Mainz 05 scheint immer noch ein wenig an den Abgängen beispielsweise von Christian Heidel und Harald Strutz zu kämpfen. Da scheint es intern noch, ich will nicht sagen Machtkämpfe zu geben, aber doch Kompetenzfragen zu geben, die manche für sich beanspruchen, die andere dann wieder für sich beanspruchen. Und wo Kompetenzen einfach nicht klar verteilt sind, sodass es zu unausgegorenen Kommunikationsakten kommt, die dann nach außen auch durchaus verwirrend wirken können. Und das Thema Gehaltsverzicht, ich habe es vorhin schon einmal angesprochen, ist genau so ein Thema. Ist es jetzt eine Stundung? Ist es doch ein Verzicht? Und das sind alles so Punkte, die auch aus Fansicht das Misstrauen gegenüber dem eigenen Verein schüren. Und da muss Mainz 05 dringend ansetzen. Das ist das Kernproblem von Mainz 05 im Moment.
Jetzt übernimmt erstmal wieder Jan-Moritz Lichte, der Co-Trainer, interimsweise, wohl für nur ein Spiel. Was kommt dann, beziehungsweise wer sollte aus eurer Sicht dann kommen und was muss er vor allem alles bewirken?
Ja, Jan-Moritz Lichte ist keine unumstrittene Person im Umfeld von Mainz 05, was einfach daran liegt, dass er sowohl Co-Trainer unter Sandro Schwarz als auch unter Achim Bayerlorzer war. Die Leute und die Fans fragen sich, und das fragen sie durchaus zu Recht, welchen Anteil hatte er denn jetzt an den Abgängen seiner bisherigen Cheftrainer. Andererseits sollte man hier auch ganz klar jetzt kein Misstrauen schüren, sondern erstmal das Vertrauen in die sportliche Führung haben, auch wenn die Verpflichtung von Achim Bayerlorzer aus Ruven Schröders Perspektive natürlich schiefgegangen ist. Trotzdem sollte man jetzt das Vertrauen haben, dass das interimsweise die richtige Lösung ist. Wer dann kommt, ist komplett offen. Mainz 05 hat eine sehr klare Idee, wie man Fußball spielen will. Da muss der Trainer zu passen. Mainz 05 gibt im Gegensatz zu Schalke 04 beispielsweise, eine sehr klare Spielidee vor. So doof das jetzt klingt, ausgerechnet der dort gerade geschasste David Wagner, der ja auch in Mainz Fußball gespielt hat, verkörpert genau diese spielerischen Werte und die Taktik, die man bei Mainz 05 eigentlich sehen möchte. Ob das jetzt allerdings nicht wieder ein bisschen arg unpopulär wäre, den zweiten Trainer, der gerade eben erst gefeuert wurde, nach Mainz zu holen, ist eine ganz andere Frage. Aber das sind die Ansprüche, die man bei Mainz an einen neuen Trainer haben muss. Intern gibt es wahnsinnige Trainertalente. Ob das jetzt Sören Hartung von der U17 ist, wo die Mainzer U17 deutscher Meister geworden ist. Ob das Benny Hoffmann ist, der einmal bei Borussia Dortmund A-Jugendmeister geworden ist als Trainer, der seine Jungs jetzt als A-Jugendtrainer von Mainz 05 ins DFB-Pokalfinale geführt hat, das dann Corona-bedingt ausgefallen ist und dessen Mannschaft Zweite in der Bundesliga geworden ist. Das sind alles so Fragen, ob sich die Trainer erstens dafür bereit sehen, ob sie das wollen oder ob sie sagen, ich konzentriere mich auf meine Aufgabe in der Jugendausbildung. Solche Trainer sind extrem wichtig, die das sagen. Und man sollte die Entscheidung dieser Trainer dementsprechend halt auch respektieren. Interessant könnte dementsprechend allerdings sein, dass wir mit Jan Sievert jemanden haben, der unser neuer NLZ-Leiter ist, der zuvor Cheftrainer bei Huddersfield war, der dort ebenfalls einen ähnlichen Spielstil hat spielen lassen, wie Mainz ihn gerne verkörpern möchte. Das sind alles so Fragen, da muss man schauen, was da jetzt kommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein alter Haudegen kommt, der da mal ordentlich aufräumt, à la Magath und die Medizinbälle auspackt. Das sehe ich beim besten Willen nicht.
Stand jetzt aktuell.
Eine medaillenlose Radsport-WM in Imola liegt hinter dem Bund Deutscher Radfahrer. Die erste medaillenlose WM seit der Wiedervereinigung übrigens, wobei aber auch zu bedenken ist, dass das Programm in Imola stark eingedampft war. Die Juniorenrennen gar nicht auf dem Programm standen, sondern letztlich nur die Elite der Männer und Frauen startete. Und gerade die Juniorenrennen, die hatten ja in den letzten Jahren öfters mal aus Sicht des BDR noch die Ergebnisse geschönt, also für Medaillen oder für die Medaillen gesorgt. Wie ist jetzt vor diesem Hintergrund dieses Ergebnis der WM 2020, wie ist das Abschneiden der deutschen Fahrerinnen und Fahrer in Imola zu bewerten? Wir haben mal nachgefragt bei Radsportexperte Manfred Munk, seit 30 Jahren als Trainer aktiv.
Für mich sind die Ergebnisse eher weniger überraschend aus deutscher Sicht, da in den letzten Jahren vor allem im Männerbereich die U19 sowie die U23 Medaillengaranten waren. Hier finden wir dann auch Namen wie Max Schachmann, Lennart Kemner und Pascal Ackermann. Also die haben sich auch bei den Profis inzwischen durchgesetzt. Letzter deutscher Medaillengewinner bei einer Straßen-WM ist übrigens André Greipel mit Platz 3 2011 in Kopenhagen. Das ist jetzt auch schon also ein paar Jahre her. Trotzdem haben in Imola beim Straßenrennen Liane Liebhardt bei den Frauen und Max Schachmann bei den Männern an den Medaillenrängen geschnuppert. Auch wenn im Finale ein Quäntchen gefehlt hat. Liane Liebhardt ist aber erst 22 und hat dieses Jahr einen großen Sprung gemacht. 2016 wurde sie in Blümleck als Solistin auf einem ebenfalls sehr schweren Kurs in der U19 Europameisterin. Muss man auch erstmal machen, aber da sieht man auch schon ein gewisses Talent. Da kann man sicher auf Tokio gespannt sein. In Imola wurde sie vor allem im Finale von Lisa Brennau hervorragend unterstützt. Sie ist die letzte bisherige deutsche Medaillengewinnerin bei einer Straßen-WM 2014 im spanischen Ponferrada als Zweite. Im Zeitfahren hat sie es da noch besser gemacht und ist zum Titel gefahren. Mit Platz 3 im Zeitfahren im Folgejahr ist sie auch die letzte deutsche Medaillengewinnerin bei einer Weltmeisterschaft. Ihre Klasse hat man auf jeden Fall in Imola mit Platz 4 im Kampf gegen die Uhr und Rang 9 auf der Straße wieder gesehen. Zur Medaille haben beim Zeitfahren am Ende nur 15 Sekunden gefehlt. Also das war auch noch irgendwo in einem Rahmen, wo man sich ärgern kann. Bei Max Schachmann können für mich auch die Folgen seiner Sturzverletzung dafür gesorgt haben, dass ihm im entscheidenden Moment wenige Prozent gefehlt haben. Ja, auf den Fernsehbildern hat man ja gesehen, das sind nur wenige Meter, wo man ihn am liebsten angeschoben hätte, dass er so mal zufährt. Auf jeden Fall ein starkes Rennen des aussichtsreichsten deutschen Medaillenkandidaten. Bei den Männern war Toni Martin im Kampf gegen die Uhr bis 2016 fast ein Garant für Edelmetall. In Doha haben wir die letzte deutsche Medaille im Männerbereich, mit der Farbe Gold natürlich umso schöner. Leider sehe ich aktuell für Toni noch keinen Nachfolger, auch wenn Lennart Kemner und Max Schachmann in der U23 hier auf Weltklasse-Niveau gefahren sind. Vielleicht können sie das noch einmal abrufen.
Herr Muck, welchen Einfluss hatten denn die besonderen Bedingungen dieser Saison auch auf diese WM?
Eine Besonderheit dieser WM war, dass sie eine Woche nach dem Ende der Tour de France stattfand. So war eine spezifische Vorbereitung für viele Athleten überhaupt nicht möglich. Nach der Tour galt es auch, den Spagat zwischen Regeneration und dem Motor nicht abzuwürgen zu finden. Nach so einer hohen Belastung geht der Organismus nicht selten in eine Art Standby-Modus, wenn die Intensität zu sehr heruntergefahren wird. Trotzdem ist es natürlich wichtig, etwas Luft dran zu lassen und sehr dosiert Spitzen zu setzen. Julien Alaphilippe hat das für mich am besten hinbekommen. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass er nicht die Belastung eines Fahrers für die Gesamtwertung in den Beinen hatte. Den Klassementfahrern fehlt aber in der Regel auch die Explosivität, um ein Rennen wie in Imola zu gewinnen. Primož Roglič hat nach dem Rennen gesagt, dass er einfach nicht schneller fahren konnte.
Und was bedeutet das Ergebnis jetzt mit Blick auf Olympia 2021? Kann sich der BDR da mehr ausrechnen als jetzt in Imola? Und wer sind die Hoffnungsträger aus Ihrer Sicht?
Für Tokio gilt es auf jeden Fall, bergfeste Fahrer an den Start zu bringen. Dazu gehören auf jeden Fall Emanuel Buchmann und für mich auch Lennart Kemner, wobei ich bei Kemner noch nicht die Stabilität einschätzen kann. Bei der Tour 2019 konnte er mit den weltbesten Bergfahrern mithalten. Das war 2020 nicht der Fall, vielleicht auch durch die Sturzverletzungen. Dafür gewinnt er hier aber eine Etappe. Simon Geschke ist bei bergigen Rennen unverwüstlich und auch sicher eine große Hilfe, also Tokio. Bei Marc Schachmann ist schwer einzuschätzen, wenn es richtig steil wird. Von den Höhenmetern brauchte ich Imola nicht vor Tokio zu verstecken. Und Marc Schachmann hat ja auch schon eine Bergetappe beim Giro Italia gewonnen. Buchmann war 2016 in Rio 14. und hat seitdem nochmal einen Sprung gemacht. An eine Medaille glaube ich aber eher nicht. Bei den Frauen haben Liane Lippert und Lisa Brennauer bei der WM gezeigt, dass sie für superschwere Rennen prädestiniert sind. Aber auch hier sehe ich leider keine Chancen auf Edelmetall. Die größte Möglichkeit vielleicht für Lisa Brennauer im Zeitfahren.
Einschätzung zum Iststand der Starterinnen und Starter des Bundesdeutscher Radfahrer nach der WM 2020 mit Blick auf Olympia 2021 von Manfred Munk, Radsporttrainer und Experte. Vielen Dank.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt. Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist die Hoffnung auf ein bisschen mehr Frieden und Völkerverständigung in der Welt. Und als Zeichen dafür, dass diese Hoffnung berechtigt sein könnte, würden wir mal den Wechsel von Dias Sabah nach Dubai zu Al-Nasser SC werten. Denn Dias Sabah, der stammt zwar aus einer muslimischen Familie, ist aber israelischer Staatsbürger und Nationalspieler und stand jetzt erster und einziger israelischer Fußballer, der in einer arabischen Profiliga anheuert. Möglich hat diesen Schritt eine Absichtserklärung gemacht, die Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate unterschrieben haben. Darin geht es darum, dass beide Staaten jetzt endlich mal diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen. Wenn es nicht nur bei der Absicht bleibt, sondern auch bei Taten folgen, wäre das zusammen mit diesem Transfer ein wirklich mutmachendes Zeichen.
Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen steht kurz vor Saisonbeginn, nämlich 3 Wochen vor Saisonbeginn in der Bundesliga ohne Halle da. Die ZF Arena ist Heim- und Trainingsstätte des Clubs, wurde jetzt aber wegen Einsturzgefahr geschlossen. Die Stahlseile der Dachkonstruktion sind korrodiert. Es laufen Gespräche, in eine Messehalle umzuziehen. Die ZF-Halle ist selbst eine alte Messehalle, aber noch ist da nichts unter sicherem Dach und Fach. Cheftrainer Michael Warm sagte, für uns ist das jetzt eine extrem schwierige Situation. Klar, ohne Trainings- und ohne Spielstätte. Zurzeit wird über ein dauerhaftes Trainingslager nachgedacht. Also für einen Verein mit dieser Volleyballtradition und diesem hohen Anspruch, noch dazu in einer so finanziell potenten Region, ist das ziemlicher Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Unser heutiges Geburtstagskind hat sich ein Ständchen verdient, oder Andreas?
Ja, selbstverständlich. Also 1, 2, 3, 4.
Nee, nicht von uns und auch kein langweiliges Happy Birthday. Ich habe schon geahnt, dass du gleich ansetzen wirst. Das hat er nun wirklich nicht verdient, dass wir für ihn singen. Wollen wir nicht lieber seine Fans singen lassen?
Selbstverständlich. Ach ja, jetzt weiß jeder, worum es geht, oder? Genau, Natürlich um Per Mertesacker, also Big Fucking German heißt übersetzt, der große deutsche Sympathieträger, der wird heute nämlich 36 Jahre alt.
Ja, und Per hatte mit einmal gerade 20 Bundesligaspielen für Hannover es geschafft, schon in die Nationalmannschaft berufen zu werden, damals 2004. Und da setzte er sich schnell fest als unumstrittener Stammspieler, machte 104 Länderspiele, wurde WM-Dritter, WM-Zweiter, Vize-Europameister. Und mit seinem letzten Länderspiel, da setzte er sich 2014 dann die Krone auf, wurde dann auch Weltmeister.
Mit Werder Bremen gewann er den DFB-Pokal und mit dem FC Arsenal dreimal den FA Cup. Dabei hatte er jeweils großen Anteil dank seines starken Stellungsspiels, seiner fairen Spielweise und trotz der Grazidität eines kaputten Liegestuhls, die ihm The Daily Mail mal attestiert hat.
Aber mit diesem Spott konnte er ganz gut umgehen. Er nannte sogar seine Autobiografie später selber Weltmeister ohne Talent, mein Leben, meine Karriere. Und darin enthüllte er auch, dass das Leben als Fußballer nicht so seins war. Er hat es selten genossen, sondern er hat den Druck manchmal kaum aushalten können. Körperlich und psychisch habe er sehr gelitten, sagte er.
Ja, das brachte ihm viel Anerkennung ein, aber zeigt auch, dass er immer eine ehrliche Haut war, der klare Meinungen hatte und vertrat. Und deshalb hat das ZDF ihn jetzt auch als Experten eingestellt. Einen Job, den er neben der Leitung der Arsenal Academy ausübt.
Heute wird aber nicht gearbeitet, hoffe ich jedenfalls mal. Heute wird bei ihm hoffentlich gefeiert, nämlich Geburtstag. Und das wahrscheinlich etwas härter, denn seine Pläne für die Tage nach der Party, die hat er uns vorab schon mal exklusiv enthüllt.
Ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann sehen wir weiter.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute erinnern wir an Bernhard Langers vielleicht bittersten Karrieremoment. Er erlitt ihn heute vor 29 Jahren am 29. September 1991 beim Ryder Cup in den USA auf Kiawa Island. Da hat er ihn verschoben, den
most important part of my life ever.
Und den vergab er ausgerechnet bei einem der denkwürdigsten und ganz sicher schmutzigsten Ryder Cups aller Zeiten.
Er trägt auch den Beinamen War by the Shore, nicht ohne Grund. Und es war tatsächlich schon fast ein kriegsähnlicher Zustand zwischen dem Team USA und dem Team Europa auf dem Platz. Und auch drumherum hätte nur noch gefehlt, dass sich die Spieler auf dem Platz an die Gurgel gingen.
Ja, da griff dann zum Glück doch die Etikette des Golfspiels. Also so aus der Rolle gefallen sind sie da noch nicht. Aber die Stimmung, die war schon lange vor Beginn des Duells ziemlich aufgeheizt. Unter anderem, weil sich Seve Ballesteros und Paul Azinger 2 Jahre zuvor beim Ryder Cup im The Belfry ziemlich in die Haare gekriegt hatten und die USA sich nach diesem Streit auch durchaus betrogen fühlten vom Team Europe.
Ja, und das schwappte dann auch auf das US-Publikum über. Die wollten natürlich Revanche und da war der Ryder Cup 91 auch noch erstmals in voller Länge live im TV zu sehen. Das erhöhte natürlich den Druck auf die Spieler um ein Vielfaches. Die Amerikaner stilisierten das Duell ohnehin schon patriotisch aufgeladen, wie es bei denen immer so ist, im Golfkriegsjahr zum einem wirklich förmlichen Kampf gegen Europa hoch.
Ja, bei der Eröffnungsfeier, da flogen Kampfjets über den Platz. Es gab eine Ehrengarde des Militärs und einige US-Spieler, die trugen sogar Camouflage-Mützen während der Runde. Das irritierte die Europäer dann doch schon ziemlich und die USA-Sprechchöre, die waren dagegen dann noch harmlos. Und dass die Fans dann aber schlechte Schläge der Europäer bejubelten, das war schon eine ganz neue Dimension, die man auf dem Golfplatz so jetzt noch nicht kannte.
Richtig, und hat mit Etikette überhaupt nichts zu tun, aber das hat sich auch in späteren Jahren fortgesetzt. Die Spannung damals brachte die Europäer aber nicht wirklich aus dem Konzept. Sie lieferten den USA eine richtige Schlacht, um weiter im Sprachbild zu bleiben. Eine Schlacht bis zum letzten Loch und letzten Mann. Und der hieß auf Seiten Europas Bernhard Langer. Und er erzählt das Ganze bei der BBC.
No other matches were on the golf course anymore. It was just Haylerin and myself and I was 2 down with 4 to go and got it back to level and then it all came down to last hole, the last putt of the whole tournament and that was the deciding factor.
Der letzte Putt musste entscheiden, nachdem Hale Irwin seine Runde mit einem Bogey beendet hatte. 180 Zentimeter trennten Langer vom Sieg und Europa von der Titelverteidigung.
This for the Ryder Cup. And it slipped by the edge. It slipped by the edge and now things change.
Langer verfehlte das Loch und Team USA behielten den Titel, schlugen am Ende das Team Europa mit 14,5 zu 13,5 und verpasste Bernhard Langer den sportlich sicher schwärzesten Tag seiner großen Karriere. Ja, also das wusste er damals aber auch selbst schon.
It's gonna stick with me for a lifetime, that putt, I think.
Stand jetzt aktuell.
Tennis hatten wir euch natürlich noch versprochen und das sollt ihr auch kriegen. Was war denn gestern bei den French Open los und was wird uns heute in Paris geboten? Unser Tennisexperte Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast weiß alles zu Petco, Kerber und Co. und hat leider nicht nur gute Nachrichten im Gepäck, Andreas.
Tag 2 der French Open fing an, so wie Tag 1 beendet wurde. Mit Regen, Wind und kühlen, unangenehmen Temperaturen. Auf den Außenplätzen konnte erst ab 12.30 Uhr gespielt werden. Zu dem Zeitpunkt hatten Petra Kvitova und Océane Dodin auf dem Court Philippe Chartrier unter dem neuen Dach schon ihr Match beendet. Kvitova gewann in einem unterhaltsamen Match in 2 Sätzen. Die beiden Hauptmatches aus deutscher Sicht bestritten Angelique Kerber und Jan-Lennard Struff. Kerber musste sehr lange auf ihr Match warten. Vor ihr spielten Corentin Moutet und Lorenzo Giustino und die kosteten ihre Zeit richtig aus. 6 Stunden und 6 Minuten standen die beiden seit vorgestern Abend auf dem Platz, ehe Giustino mit 18-16 im 5. Satz gewann. Es war das zweitlängste Match der French Open-Historie und der erste Sieg auf ATP-Level bzw. Grand Slam-Level für Giustino überhaupt. Um kurz vor 20 Uhr betraten dann Kerber und ihre slowenische Gegnerin Kaja Juva an den Platz. Kerber verlor das Match mit 3-6 und 3-6. Und zeigte dabei eine sehr schwache Leistung. Viel mehr lässt sich über dieses Match nicht sagen. Sie ließ sich früh von Juva den Schneid abkaufen und zeigte auch im zweiten Satz nicht viel aufbäumen. Es war ein mehr als verdientes Ausscheiden für die dreifache Grand Slam-Siegerin und das zweite Mal hintereinander das Aus in der ersten Runde bei den French Open. Jan-Lennard Struff musste gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe ran. Tiafoe ist eine Wundertüte. Mal spielt er Weltklasse, mal verliert er gegen Gegner, gegen die er eigentlich nicht verlieren sollte. Die ersten beiden Sätze spielte Tiafoe herausragendes Tennis. Hochvariabel, Struff immer wieder ans Netz lockend, nur ihm dann auf vielfältige Art und Weise zu passieren. Erst bei 5-6 im zweiten Satz und Aufschlag Tiafoe kam Struff in eine Position, in der er selbst agieren konnte, in der auch Tiafoe Fehler machte. Struff gewann den Tiebreak des zweiten Satzes. Es stand 1-1. Eigentlich hätte Tiafoe hier schon mit 2-0 Sätzen führen müssen. Auch den dritten Satz dominierte Struff, gewann ihn mit 6-3. Im vierten Satz konnte der Warsteiner immer wieder seinen Aufschlag locker durchbringen. Doch im Tiebreak unterliefen ihm einige leichte Fehler und er musste in den 5. Satz. Diesen gewann er mit 6-3 und zog damit in die 2. Runde ein. Andreja Petkovic musste nach ihrem ersten Match genauso die Segel streichen wie Tamara Korpatsch. Petkovic unterlag der Viertelfinalistin der US Open, Svetlana Pironkova, in 2 Sätzen. Die trifft jetzt auf Serena Williams in genau diesem Rematch des Viertelfinals der US Open. Petkovic ist nach ihrer langen Verletzung noch nicht wieder in der Form, solche Spiele offener zu gestalten oder zu gewinnen. Korpatsch unterlag Amanda Anisimova in 2 Sätzen. Heute starten Laura Siegemund und Julia Görges in die French Open. Siegemund trifft auf den Court Philippe Chatrier auf Kristina Mladenovic. Die beiden haben Historie gegeneinander. Im Finale des Hallensatzplatzturniers in Stuttgart, dem Porsche Tennis Grand Prix 2017, konnte damals Siegemund mit 7-6 im dritten Satz gewinnen und damit ihren größten Turniersieg im Einzel feiern. Julia Görges trifft in einem Rematch von den Australian Open dieses Jahr auf die US-Amerikanerin Alison Risk. Auch Novak Djokovic wird heute seinen ersten Auftritt bei den French Open haben. Er trifft im Match nach Laura Siegemund auf den Schweden Mikael Ymer. Weitere interessante Matches? Die Siegerin der Australian Open, Sofia Kenin, spielt gegen Ludmila Samsonova. Andrei Rublev, der Sieger der Hamburg Open, trifft auf den aufschlagstarken Sam Querrey aus den USA. Philipp Kohlschreiber ist als Außenseiter gegen Christian Garin zu sehen, der hier an 20 gesetzt ist und die Titelverteidiger im Herrendoppel, Kevin Kravitz und Andreas Mies, spielen gegen Alexander Bublik und Michael Kukushkin. Gegen die beiden Kasachen verloren Kravitz Mies in der ersten Runde bei den Australian Open, sind also gewarnt. Heute Abend wird es auch wieder einen Podcast von Chip and Charge mit Philipp Joubert und mir geben. Wir werden dort die interessantesten Matches des Tages sezieren. Zurück zu euch, Malte und Andreas.
Danke, Andreas Thies, unser Tennisexperte vom Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Könnt ihr hören direkt bei uns auf der Webseite oder natürlich mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Außer Tennis gibt es noch ein paar andere Sportevents. Am heutigen Dienstag verrät uns der Blick in die Terminvorschau des Sportinformationsdienstes, des SID.
Im Basketball Eurocup wird der erste Spieltag fortgesetzt ohne deutsche Beteiligung und ebenfalls ohne deutsche Beteiligung geht's in der Champions League in den Qualifikationsspielen für die Gruppenphase nochmal zur Sache. Die Rückspiele stehen da auf dem Programm.
Und kaum ist die Radsport-Weltmeisterschaft beendet, geht es schon mit den normalen Rennen wieder weiter. Die Blinkbank-Tour durch Belgien und die Niederlande startet in die 16. Ausgabe und aufgrund der Umstände auch auf einer verkürzten Strecke.
Ja, die wurde aufgrund des dichten Terminplans auf 5 Etappen zusammengestrichen, startet also heute in Belgien. Von Blankenberge geht es nach Adoyer über 151,7 Kilometer auf einem Terrain, wie gemacht für Sprinter. Und diese Binkbank-Tour, die endet dann am 3. Oktober, wie immer in den letzten Jahren in Gerardsbergen. Und natürlich ist auch die Mauer von Gerardsbergen ein Fixpunkt der letzten Etappe.
Nicht nur einer, sondern gleich viermal, denn das Finale verläuft auf einem Rundkurs und der führt eben gleich viermal an der legendären Mauer vorbei.
Und es wird auch Handball gespielt.
Es läuft die Qualifikationsrunde für den EHF-Pokal. Die Rhein-Neckar-Löwen spielen gegen die Dänen aus Holstebro und die Füchse Berlin müssen gegen die Ungarn aus Gyöngyös.
Ran. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gyöngyös?
Ja? Gyöngyös. Also eigentlich nur mit S hinten, aber ich habe es ja schon mal auf SCH hingeschrieben. Gyöngyös.
Okay.
Ja, am besten gewinnen sie, dann sind sie raus aus der Geschichte und dann braucht man den Namen nicht mehr sagen. So, okay.
Das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich, hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.